3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Der Countdown läuft. Wir sind mittlerweile sogar schon einstellig. Am heutigen Donnerstag in nur noch 9 Wochen startet tatsächlich die neue NFL-Saison. Deswegen machen wir euch heute noch mehr Appetit mit unserem Rookie Radar Teil 2. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit den Offensivtalenten beschäftigt haben, gucken wir heute auf die dunkle Seite des Balls. Welche Defense-Neulinge, die frisch vom College kommen, schaffen es unserer Meinung nach sofort auch bei den Profis für Furore zu sorgen. Wir haben für euch D-Liner im Gepäck, Linebacker, Cornerbacks und natürlich wieder unsere wilden Dark Horses. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo Kutsche. Am Wochenende soll es übrigens über 30 Grad haben in Hamburg. Was macht das mit
dir? Ach, das ist herrlich. Das ist herrlich. Mein Tanktop und mein Stringtanga liegt schon bereit.
Nein.
Die Nachbarn können sich auf was gefasst.
Die Speedo. Kutsche, du gehst mit der Speedo ins Freibad.
Ja, wir haben Kindergeburtstag am Wochenende. Das wird nichts. Okay. Aber hier ist auch Freibad. Michi vom Kicker ist dabei. Was wirst du am Wochenende tragen? Nimm uns mit.
Ja, ich weiß nicht, ob die Leute das da draußen hören wollen. Aber ich kann sagen, Kutsche, dass ich auf jeden Fall keinen Hoodie tragen werde wie du wieder heute. Ich bin ja nicht so der Frierer. Bei mir ist ab 15 Grad T-Shirt angesagt. Aber bei dir offenbar nicht. Oder ist es in Hamburg wieder so kalt?
Ich bin kein Warmblütler. Ab 15 Grad trage ich Hoodies. Ich bin da nicht so hart im Nehmen wie du. Ich bin eine Frostbeule. Deswegen bereite ich schon meinen Abgang vor aus Deutschland. Ich ziehe
der Kutsche ist in der Footballerei übrigens auch der weiße Maasai, wird er genannt.
So sieht's aus. So, Rookie Radar Teil 2. Ich habe es eben schon angedeutet. Wir wollen euch vorstellen, die Jungs, die unserer Meinung nach schon in der ersten Saison, in ihrer Rookie-Saison für Furore sorgen können. Einen klammer ich jetzt mal aus, nämlich Will Anderson. Der wird, denke ich mal, ihr könnt mir gleich widersprechen, so oder so für Furore sorgen. Ein Edge-Player vom Alabama College, ihr habt es alle mitbekommen, wurde schon an Position 3 als erster Verteidiger im Draft von den Houston Texans ausgewählt. Ein potenzieller Difference-Maker, überragend, vor allem in der Run-Defense, hat Power und Speed. Einige sprechen ihm so ein bisschen ab, dass er vielleicht eventuell für seine Position nicht die richtigen Gardemaße haben könnte. Wie seht ihr das, Will Anderson? Ich würde ihn jetzt per se gleich von vornherein ausklammern, weil er wahrscheinlich wirklich für Furore sorgen wird. Oder gibt's da Einsprüche von euch?
Ja, also das einzige Fragezeichen oder zwei Fragezeichen gibt's vielleicht bei ihm. Die einen haben gesagt, er galt ja schon fast als langweiliges Prospect im Draft, weil er eben schon so gut und technisch versiert und perfekt die Position gespielt hat auf dem College und in Alabama war und es gab eigentlich keinerlei Fragezeichen bei ihm. Das einzige Fragezeichen war so ein bisschen, okay, hat er jetzt auf dem College sein Ceiling schon erreicht, von der Leistungsstärke her, aber wenn das einzige Fragezeichen ist, das man hat vor einem Draft, dann glaube ich, können die Texans gut damit leben. Was interessant sein wird für mich ist, dass er wahrscheinlich einen Positionswechsel hat, zwar nur einen kleinen, also er war bei Alabama eher so Outside-Linebacker, der aus dem Stand den Pass-Rush gemacht hat und jetzt ist er halt so, wahrscheinlich so ein klassischer 4-3 Defensive End mit der Hand auf dem Boden, aber DeMeco Ryans, der Headcoach der Texans, hat schon gesagt, er ist ein Edge-Spieler und es ändert sich nicht viel. Ich meine, es gab mal Björn Werner zum Beispiel, der war bei Florida State auf dem College auch ein klassischer Defensive End und musste dann bei den Colts eher Outside-Linebacker spielen. Und das war nicht ganz unproblematisch, abgesehen von den Verletzungsproblemen, die er dann hatte. Michael, wie siehst du das? Ist das überhaupt ein Thema oder ist der Spieler einfach gut und fertig?
Also ich sehe diese Transition, glaube ich, als eher kleiner, weil Will Anderson ist eigentlich jetzt auch nicht so der klassische Outside-Linebacker von seinem Frame her. Ich kann mir den sehr gut als 4-3 Defensive End vorstellen. Ich glaube, also wie du auch gesagt hast, er ist ja auch technisch so versiert, er ist sehr weit einfach schon, sehr reif. Ich glaube, dass diese Transition kein großes Ding für ihn sein wird. Wo man halt ein bisschen schauen muss, er hat natürlich auch ein bisschen Druck, weil dieser Uptrade, wir erinnern uns, die Texans haben ja zweimal hintereinander gepickt im Draft. Erst CJ Stroud an 2, dann Will Anderson an 3. Und um nochmal quasi an diese Nummer 3 zu kommen, dieser Uptrade mit den Cardinals, der war natürlich schon extrem teuer. Und das für einen Edge-Rusher, das musst du erstmal machen. Also das zeigt natürlich auch, wie überzeugt sie von ihm sind, dass sie quasi sehr viel Draftkapital abgeben und dann einfach nochmal den zweiten Pick hinterherfeuern, um ihn zu bekommen. Aber das muss auch erstmal rechtfertigen. Und als Edge-Rusher kannst du sehr schnell einen Unterschied machen in der NFL. Und ich glaube, das ist halt auch das, was von ihm jetzt erwartet wird, wo auch ein bisschen Druck dann auf ihm lastet.
Wobei man da ja sagen muss, an 2 ging CJ Stroud, an 3 ging Will Anderson. Wenn sie diese Picks andersrum gemacht hätten, dann hätten sie halt für CJ Stroud hochgetradet.
Aber und, das hätten sie ja nicht, ja. Das hätten sie CJ Stroud wahrscheinlich nicht verkaufen können, dass sie zuerst den Edge-Spieler und dann den Quarterback nehmen. Weil eben, wenn also du den Franchise-Quarterback halt nimmst, dann nimmst du den als ersten von den beiden. Das musst du so
genau, machen. Aber letztlich wäre es ja egal gewesen. Das Endergebnis ist das gleiche. Also es ist halt eher so eine psychologische Frage. Und ein bisschen vom Gehalt macht es natürlich auch einen Unterschied, ja, ob du an 2 oder an 3 gepickt wirst.
Gut, also Will Anderson muss natürlich hier in dieser Folge beim Rookie-Radar-Defense auch genannt werden, haben wir an dieser Stelle gemacht. Nun präsentiert ihr uns, wie in der letzten Folge, ihr beiden wieder eure Players to watch in der Defense, Rookie-mäßig. Und wir haben uns entschieden, dass wir das Feld von vorn nach hinten aufrollen. Das passt natürlich mit Will Anderson gut. Also an der D-Line, Michi, wer ist denn dein D-Liner, den alle auf dem Schirm haben sollten, deiner Meinung nach?
Ja, also ich bin ja ein Freund von diesen sogenannten Boom-or-Bust-Prospects. Weil wenn ich hier bei Icing the Kicker bin, dann ist es auch entweder Boom, also es gibt nichts dazwischen, Boom-or-Bust. Also entweder komplett floppen oder es geht komplett durch die Decke. Und da ist für mich Jalen Carter der Spieler, mit zusammen mit Will Anderson, der generell von allen Draftees dieses Jahr das höchste Ceiling hat, also am ehesten durch die Decke gehen kann. Jalen Carter ist an Position 9 zu den Philadelphia Eagles gegangen, Defensive Tackle. Georgia war auch früh im Process teilweise an Nummer 1 projected worden, oder war so ein Battle mit Will Anderson. Gut, am Ende haben sie es beide nicht gemacht. Lag natürlich auch dran, dass die Bears noch relativ lang diesen Nummer 1 Pick hatten, wo dann spekuliert wurde, ob sie einen Defensive-Spieler nehmen. Also was das Talent angeht, bringt er alles mit, was so ein Defensive Tackle braucht. Auch in dieser ultra-dominanten Georgia-Defense, wo man ja gesagt hat, vielleicht die beste College-Defense der letzten Jahre, Jahrzehnte. Da ist er sogar noch mal herausgestochen. Der war meiner Meinung nach der beste Spieler in dieser Defense. Also wenn man den anschaut, der explodiert richtig aus dem Snap raus. Der zerstört den Guard, den Tackle. Der kann ein Spiel komplett an sich reißen. So, warum ist er jetzt trotzdem bis an Nummer 9 gefallen? Also, dass er an 1 geht, muss ich sagen, ja, das habe ich jetzt zumindest zu keinem Zeitpunkt erwartet. Dafür ist auch die Position Defensive Tackle einfach nicht ganz wertvoll genug. Und dann gab es halt diese Concerns off-field. Also, er war ja leider, ich glaube, im Januar in einen Autounfall verwickelt, bei dem ein Teamkollege und ein Staff-Member ums Leben gekommen ist. Da war er wohl nicht unmittelbar schuld, aber ja, sollen wohl ein Rennen gefahren sein. Alles nicht ganz bestätigt, aber so soll es wohl gewesen sein. Und allein das kommt nicht gut an bei GMs in der NFL. Was jetzt für den NFL-GM Michael Bechler noch ein bisschen der größere Concern wäre, ist halt die Tatsache, dass er bei seinem Pro-Day außer Form war und die Drills teilweise nicht zu Ende machen konnten. Da gab es wohl konditionell einfach ein paar Probleme. Und beim Pro-Day glänzen eigentlich Daddy alle anderen. Dann finde ich das schon ein bisschen bedenklich. Aber was man jetzt ja auch von den Beatwritern aus Philadelphia hört, zu den Minicamps, zu den OTAs, da war er wieder top in Form, da war die Kondition gar kein Problem, so wie bei dir nie ein Problem, die Kondition ein Problem.
So wie bei mir eigentlich immer ein Problem, die Kondition, ja, natürlich ist es erstmal beruhigend, dass er da offensichtlich in Shape war bei den OTAs. Was, glaube ich, auch beruhigend ist aus Sicht der Eagles, dass er halt jetzt da, wie du schon gesagt hast, aus der D-Line der Bulldogs jetzt Jordan Davis wieder trifft. Also der war letztes Jahr ein First-Round-Pick der Eagles, war so in der Rotation in dieser D-Line drin. Sie haben Javon Hargrave verloren, der fehlt natürlich. Jetzt nimmst du Carter rein, guter Ersatz. Davis wird jetzt wahrscheinlich wirklich klassisch Nose-Tackle spielen. Fletcher Cox haben sie auch verlängert. Milton Williams gibt's noch, also mit den beiden anderen wird er da rotieren, vermute ich mal. Also er hat auch nicht so eine hohe Last zu schultern wie jetzt vielleicht Will Anderson, genau, von den Texans, weil da geht man einfach davon aus, dass er der Gamechanger ist. Das muss Carter in Philadelphia halt gar nicht sein im ersten
und,
Jahr.
Und dadurch,
Fletcher Cox wird nicht jünger, also vielleicht passiert der ganz große Durchbruch dann nächstes Jahr, aber ich glaube, die Voraussetzungen könnten nicht besser sein für den Spieler. Sagen wir's
so. Und dadurch, dass er halt so viele Top-Spieler noch mit an der D-Line hat, kreierst du natürlich auch One-on-Ones für ihn, was es für ihn wiederum leichter macht. Irgendein One-on-One mit dem gegnerischen Center, mit dem gegnerischen Guard. Und das hat man in Georgia gesehen. One-on-One ist Jalen Carter halt extrem schwer zu verteidigen. Und dann wird er auch in der NFL dominieren können, glaube ich. Detti, ich habe mich noch ein bisschen gewundert, beziehungsweise ja, du vielleicht nicht. Aber ich hatte in meinem Mock-Draft gedacht, ja, er fällt bis an 5 und dann sagen die Seahawks, come on, jetzt ist vorbei. Pete Carroll ist einer, der die schiefen Jungs auf die richtige Bahn wieder bringt. Ich finde, das hätte irgendwie total gepasst, zumal die sie zu.
Die schiefen Jungs.
Ja, die, ja.
Die schiefe Bahn und die schiefen Jungs.
Ja, ja, die schiefen Jungs von der schiefen Bahn.
Ja. Ja, ich, mein Gott, also man kann halt nicht alles draften mit einem Pick, deswegen entweder
oder.
Aber in
der D-Line hätten sie ja schon auch Bedarf gehabt, die Seahawks.
Natürlich, klar, also da musst du halt jetzt davon ausgehen, dass auch die D-Line jetzt von der Coverage ein bisschen profitieren kann, die du halt hast, vermeintlich, weil du eine gute Secondary, also eine gute Passverteidigung auf den Platz bringst, aber da kommen wir ja später noch dazu, wen die Seahawks dann an 5 genommen haben. Also, wie gesagt, ich bin bei Carter eigentlich relativ optimistisch, beziehungsweise wenn es in Philadelphia nicht klappt, dann hätte es wahrscheinlich woanders auch nicht geklappt, sagen wir es mal so. Und er trifft mit Dean auch noch also einen Linebacker, den er auch kennt aus Georgia. Also auch da ist wieder eine Vertrautheit da. Und mit einer Kobe Dean und Jordan Davis im Lockerroom fällt ihm das Ganze, glaube ich, zu Beginn schon mal etwas leichter als vielleicht anderswo. Wo er halt eben als hoher Draftpick sofort hätte liefern müssen. In Philly muss es nicht zwingend. Und wenn er so einen Weg geht wie Jordan Davis letztes Jahr, dann ist es schon mal okay, glaube ich, für die erste Saison.
Dann mach doch direkt weiter, Daddy. Wer ist denn dein D-Liner des Herzens?
ja, ich gehe mit Will McDonald. Ich habe kurz vor der Sendung festgestellt, dass wir wirklich so in die Mitte der ersten Runde im Draft ziemlich ausführlich behandeln. Also die Plätze 15 bis 18 sind prominent vertreten. Will McDonald ging an 15 zu den New York Jets. Auch bei ihm glaube ich nicht, dass er der Game Changer und Difference Maker in dieser D-Line sein muss. Die Jets haben da eigentlich eine ganz gute Tiefe. Sie haben noch John Franklin Myers und Carl Lawson als Defensive Ends plus Jermaine Johnson. Jermaine Johnson war ja letztes Jahr der dritte First-Round-Pick der Jets, der nicht wirklich aufgefallen ist im ersten Jahr. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass er einen Sprung macht und dass Will McDonald das ist, was sich die Jets von ihm versprochen haben, dann ist alles gut. Allerdings sind die Jets schon ein bisschen kritisiert worden für diesen Pick, beziehungsweise jeder ging davon aus, dass ihnen ihr Spieler, mit dem sie eigentlich gerechnet haben, also ein Offensive Tackle von den Pittsburgh Steelers durch einen Trade halt weggeschnappt worden ist und sie Broderick Jones eben nicht bekommen haben und dann ein bisschen Panik geschoben haben und sich für einen Spieler entschieden hatten, der halt nicht bei vielen Draftboards an Position 15 gegangen werde. Aber ich glaube, die Jets sehen in dem Spieler das, was er bringen kann. Ich glaube, bei ihm war ein bisschen das Problem bei Iowa State, dass er seine Stärken gar nicht so ausspielen konnte. Also er ist ein relativ leichter, ich sage jetzt nicht Defensive End, sondern Edge-Spieler. Er ist halt ein Spieler, der wirklich, wenn es nur um den Pass-Rush geht und gar nicht so viel gegen den Lauf und er eben nicht teilweise auch nach innen rutschen muss, dann ist er halt sensationell. Also er hatte so eine Pressure-Rate von seinen Snaps bei Iowa State letztes Jahr, wenn's klare Passing Downs waren, dann waren es fast 46% seiner Snaps, wo er dann Druck auf den Quarterback hat ausüben können. Das ist ein absurd hoher Wert. Bei allen anderen oder insgesamt lag er bei 16%. Das war jetzt überschaubar. Aber ich glaube, wenn er von Robert Saleh und Ulbrich, dem Defensive Coaching Staff, da gut eingesetzt wird und eben vielleicht als Rookie erstmal nur bei diesen klaren Passing Downs auf dem Platz steht, dann kann der schon ein absolut wichtiger Spieler werden in dieser Defense. Und wir wissen alle, die Defense der Jets gehört eigentlich jetzt oder letztes Jahr schon zu den Top 5. Vielleicht kann sie noch einen Sprung machen und die musste eigentlich nur punktuell verstärkt werden. Und wenn du jetzt einen Spieler hast, dazu Jermaine Johnson, der ja Potenzial hat als First Rounder aus dem letzten Jahr, wenn die beiden Spieler noch einen Schritt machen, dann Watch out, weil die Secondary bei den Jets ist auch gut. Das wissen wir alle. Deswegen, ich bin eigentlich ganz optimistisch. Also ich sehe diese Kritik immer so ein bisschen zwiegespalten, weil klar, vielleicht war der Wert für den Spieler zu hoch, aber der Wert, den er dem Team bringt dann in dem Moment, der kann sich dann schon auszahlen. Wie siehst du es, Michael?
Ja, Daddy, ich bin ein bisschen, als du gerade Sprung machen gesagt hast, bin ich ein bisschen hängen geblieben, weil das ist das, was mir nämlich noch von Will McDonald sehr gut in Erinnerung ist, dass am Draft, nachdem er dann gedraftet wurde, dieses Video gezeigt wurde, wie er auf dem Parkplatz über ein Auto springt. So aus, also
naja, schau an.
Quasi so in Hochsprungmanier. Also ja, wird bei mir nicht mal für einen Fiat Panda reichen, egal.
Nee,
also da sieht man ja schon, das ist schon ein ziemlich krass explosiver Athlet. Also, und das ist halt, wie du gesagt hast, das ist halt so ein richtiger Edge-Bender, ne? Also so ein Spielertyp mag ich ganz gern. Und das nicht nur, weil ich ja Lars und Sven Bender verehrt habe, nein. Also als Edge-Bender musst du extrem tief mit dem Körperschwerpunkt kommen, um dich quasi so um den Offensive Tackle herumzubinden auf die Edge. Und dafür musst du halt extrem beweglich sein, extrem gute Balance haben. Das hat Will McDonald. Mich hat er so ein bisschen, auch wenn er vielleicht nicht ganz so schwer und nicht ganz so versatil ist, hat er mich ein bisschen an Brian Burns erinnert von den Panthers, der auch sich zu einem Top-Spieler entwickelt hat auf seiner Position, auch ungefähr um den gleichen Roundabout rum gedraftet wurde, Mitte der ersten Runde. Das Problem, wie du angesprochen hast, Daddy, ist halt natürlich ein bisschen sein Gewicht, also trotzdem noch über 100 Kilo, ne? Aber das ist halt für einen Edge-Defender nicht gerade viel, gerade gegen den Run. Und deswegen, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er halt so in obvious Passing Downs dann reinkommt. Also am Anfang gerade Third and Long, Third and Medium. Also so ein klassischer Pass-Rush-Spezialist am Anfang erstmal wird. Vielleicht muss er da noch ein bisschen Weight draufpacken. Aber ja, ich finde halt, wenn du einen Edge-Spieler an Nummer 15 nimmst, dann willst du normalerweise auch, dass er 3 oder am Ende sogar 4 Downs spielen kann.
Mhm. Ja, genau. Das ist so die einzige Frage, die man stellen kann, ob er dafür nicht zu hoch gepickt wurde. Mich hat er extrem erinnert, gut, ich bin da ein bisschen biased mit den Seahawks natürlich, aber mich hat er so an Bruce Irvin erinnert, der auch in der ersten Runde gepickt wurde, damals in Seattle, und jeder gesagt hat, naja, okay, als Passrusher ist er schon in Ordnung, aber für alles andere ist er zu leicht. Und du kannst ihn dann eben nur beim zweiten und auf jeden Fall beim dritten Down einsetzen. Und das ist halt die Frage, ob dafür der Draftpick nicht zu hoch war. Also er ist jetzt kein Michael Bennett-Typ, der auch nach innen schieben kann und von dort den Passrush generiert, sondern halt eben klassischer, wirklich Outside-Passrusher only. So, und jetzt schauen wir mal. Ist die Frage, die sich dann natürlich auch gestellt hat, hätten sie nicht Nolan Smith aus Georgia nehmen können, der auch ein Passrusher ist, der dann an Nummer 30 nach Philly gegangen ist? Hätte ihn vielleicht jemand wie Kalijah Kansi, Defensive Tackle, der dann nach Tampa gegangen ist, an Position 19 nehmen können? Ja, also es ist halt immer die Frage, die man dann immer erst im Nachhinein beantworten kann. Jetzt noch nicht. Wir werden sehen.
Warum denn nicht? Das erwarte ich von euch, dass ihr sowas jetzt schon beantworten könnt.
Spekulieren können wir immer, aber mit Gewissheit, Kutsche, können wir es jetzt nicht sagen. Ich bin nur immer generell immer beim halbvollen Glas, wenn ich dann so einen Spieler bewerte, weil es einfach immer Gründe gibt. Dieser Coaching-Staff hat das gesehen in dem Spieler und sie sagen, McDonald, fehlt uns diese Komponente im Pass-Rush, in der D-Line, die haben wir noch nicht. Diese Athletik, diese Schnelligkeit bei den Passing-Downs, und das hilft unserer Defense generell. Und wenn sie das gesehen haben, dann ja, wieso nicht?
Wieso eigentlich nicht? Wir rücken ein bisschen weiter zurück von der D-Line zu den nächsten Defensive-Positionen. Michi, wen hast du uns da mitgebracht?
Ja, wenn wir vielleicht ein bisschen in der Mitte noch bleiben wollen, Daddy, dann bist du, glaube ich, zuerst dran, oder? Wenn wir noch die Mitte des Feldes abgrasen.
Ach so, ja, du bist sehr genau.
Ich bin zu monkig für euch.
Ja. Okay, dann kommen wir zu den Detroit Lions. Und die Detroit Lions haben wir ja letzte Woche schon behandelt mit Jahmyr Gibbs. Wir haben jetzt den zweiten Spieler, den die Lions in der ersten Runde gedraftet haben, mit Jack Campbell, ein Off-Ball-Linebacker, ein Inside-Linebacker, der eben nicht für den Pass-Rush verantwortlich ist. Und er war, glaube ich, der einzige Off-Ball/Inside-Linebacker in den ersten beiden Runden des Drafts dieses Jahr. An Nummer 18. Da ist NFL-Twitter explodiert und eskaliert, weil das natürlich der zweite Spieler in Folge war, der hat, was das sogenannte Positional Value betrifft, da schon sehr in Frage gestellt wurde. Es werden heute viele Fragen gestellt, merke ich gerade. Aber dafür sind wir da, um diese zu beantworten. Ja, also Jahmyr Gibbs war ein Running Back, den sie genommen haben an Nummer 12. Dann nehmen sie an Nummer 18 den Inside Linebacker und jeder fragt sich, was soll das? Campbell war auf dem College bei Iowa, glaube ich, undisputed der beste Inside Linebacker dieser Draftklasse. Ist auch weit vor allen anderen gedraftet worden. Und jetzt ist halt die Frage, was hat sich Brad Holmes, also der GM der Lions, davon versprochen? Ich glaube, was bei den Lions noch hängen geblieben ist, dass sie zum Beispiel am Ende der Saison letztes Jahr gegen Carolina, ich glaube, in dem Spiel 320 Rushing Yards zugelassen haben und gesagt haben, okay, das, wir brauchen einen Sideline-zu-Sideline-Runstopper, wir brauchen da eine physische Präsenz in der Mitte, wir brauchen einen Spieler, der zu unserem Headcoach passt. Dan Campbell und Jack Campbell sind nicht verwandt, aber Jack Campbell hat gesagt, er sieht soziale Medien als Ablenkung. Und das wird so einem Kniescheibenabbeißer wie seinem Headcoach sicher gefallen, wenn du so einen klassischen Football-Guy im Lockerroom hast. Also Dick Butkus Award-Winner 2022 für den besten Linebacker. Ich glaube, da gibt's wenig Fragezeichen. Auch hier wieder war dieser Pick nicht zu hoch. Andererseits gab es halt, wie übrigens bei Will McDonald, da gab es Gerüchte, dass Carolina sehr interessiert gewesen wäre und die Jets ihn deswegen so früh in Anführungszeichen nehmen mussten. Das sind halt Dinge hinter den Kulissen, die wir gar nicht wissen. So, und so wie sich die Lions über Jahmyr Gibbs gefreut haben an Nummer 12 und sie ihn angeblich auch an Nummer 6 schon gepickt hätten, wer weiß, was hinter den Kulissen da passiert ist und dass vielleicht dieser Spieler bei anderen Teams, die direkt dahinter gekommen wären, halt schon im Gespräch war. Gehen wir mal davon aus, auch hier hat sich das Front Office etwas gedacht. Und ich meine, das ist ein Typ in 43 College-Spielen, über 300 Tackles, davon 13,5 for loss, also für negativen, für Yard-Verlust, Raumverlust. Also bei ihm ist, glaube ich, nur ein Fragezeichen, kann er auch gegen Tight Ends bestehen? Also wie gut ist er in Coverage? Ich glaube, gegen den Lauf gibt es wenig Fragezeichen. Und wenn er das bringen kann und wenn man sich die Depth Chart, den Kader in Detroit ansieht, dann hast du halt Alex Anzalone als Inside Linebacker und Malcolm Rodriguez, der letztes Jahr so eine Überraschung, so eine Draft-Überraschung war und dann zum Starter wurde. Aber so ein richtiger Kapitän in der Mitte fehlt da halt noch. Jetzt bin ich gespannt. Also der Linebacker-Coach Calvin Shepard in Detroit ist eben jemand, der sagt, egal wer wo wann gepickt wurde, entscheidend ist auf dem Platz, Michael. Also ich bin gespannt, ob der überhaupt am Anfang spielt. Mittel- bis langfristig wird er derjenige mit dem grünen Knopf auf dem Helm sein und der Quarterback der Defense sein. So ist zumindest der Plan.
Ja, ich finde, er ist ein bisschen auch so, ich finde, er könnte auch so ein Linebacker aus den 70ern sein, Jack Campbell. Auch allein, wie er so aussieht.
Ja, genau.
Also mit diesen kurzen, blonden Haaren, dieses schwarz-gelbe Iowa-Trikot hat mich dann irgendwie auch an die Steelers erinnert. Da hat er mir so ein bisschen, ich weiß nicht, das war natürlich vor unser aller Zeit, aber so Jack Lambert-Vibes. Wenn ihr den noch im Blick habt, der Typ ohne Zähne, also gut, Zähne hat, Jack Campbell jetzt zum Glück, glaube ich. Ich hoffe, es sind auch seine Rechten.
Wir wissen es nicht. Wir hoffen es.
Ich finde, er passt ja auch, du hast es schon gesagt, super zu Dan Campbell, weil er halt auch so dieser tough, gritty Guy ist, ne? Football Guy. Also nicht nur vom Namen her passt's. Bisschen oldschool auch. Das Problem ist halt, wir sind jetzt halt nicht mehr in den 70ern und bei Jack Campbell habe ich noch, wenn wir jetzt gerade auf deine Frage zurückkommen, Daddy, du hast gefragt, dass er spielt von Anfang an. Und da kann ich mir vorstellen, dass er erstmal nicht spielt. Weil also Malcolm Rodriguez hat, wie gesagt, ein super Rookie-Jahr gespielt. Auch angefangen bei Hard Knocks, wo es schon ein bisschen durchschien letztes Jahr. Mhm. Anzalone ist natürlich kein Top-Linebacker, aber auch ein routinierter, erfahrener Mann, kein schlechter. Und bei Jack Campbell hat man jetzt
Schlechter mit Ä oder mit I?
Jack Lambert wäre der Schlechter gewesen.
Jack Campbell ist auf jeden
gewesen.
Fall mit Ä. Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber bei Jack Campbell hört man jetzt, ich muss mich jetzt immer zusammenreißen, dass ich nicht Dan Campbell sage, ist echt schwer.
Na, wenn du jetzt eh schon draußen bist, Michi, dann können wir auch noch mal kurz über Anzalone sprechen. Ich finde das super, wie er den ausspricht. Aber wenn man den so vor sich geschrieben sieht, dann könnte man auch so einen Zahlen, so einen Buchstabendreher drin haben und ihn ganz anders aussprechen. Ich bin da sehr beeindruckt, wie er das macht.
Ja, der hat auch eine schöne Frisur übrigens. Halt gehabt, ich weiß nicht, ob er noch so lange Haare hat, aber der hat mir mal gut gefallen. Bei den Saints war der, glaube ich, mal.
Das war dann eher so Clay Matthews-Vibe dann bei dem.
Ja. Michael, im Prinzip ist so bei den Lions und jetzt Überleitung des Todes, wir bleiben nämlich in Detroit, die haben schon einen sehr bemerkenswerten Draft hingelegt und wenn du jetzt, sag ich mal, die ersten, sie haben halt jeweils zwei Picks in den ersten drei Runden gehabt. So, und hatten in diesen ersten beiden Runden, was dieses den Positionswert betrifft, Entscheidungen getroffen, die nicht überall bejubelt worden sind und haben aber dann in der zweiten Runde nachgelegt und hatten in diesen ersten vier Picks hatten sie zweimal Iowa, zweimal Alabama, haben sich noch einen Tight End geholt, Sam LaPorta, den Jack Campbell aus Iowa kennt und gegen den er dann auch im Training gespielt hat. Da haben sie anscheinend ein paar Scouts hingeschickt. Und haben aber dann auch noch einen Spieler aus Alabama in der zweiten Runde bekommen, der oft mit einem First-Round-Grade versehen war. Und wenn man dann nach dem zweiten Tag Hendon Hooker in der dritten Runde, den Quarterback, haben sie auch noch bekommen, der teilweise auch schon in der ersten Runde gehandelt wurde, natürlich relativ alt und Verletzungsprobleme, dann sieht dieser Draft schon gar nicht so schlecht aus, wenn man zumindest die ersten drei Runden sich anschaut. Glaubst du, sie haben in der zweiten Runde mit deinem nächsten Spieler so einen Stil gemacht, dass sich diese Running Back und Inside Linebacker Geschichte aus der ersten Runde dann wieder drüber hinwegsehen kann?
Also genau, ich glaube halt, wenn man Jack Campbell, wo ich gerade noch sagen wollte, wurde jetzt im Training Camp, hat Dan Campbell ihn fast schon so, man kann schon sagen, ein bisschen angezählt, also ja, nicht angezählt, aber gesagt, er ist, ja, es geht noch alles zu schnell für ihn, er weiß es auch selbst und deswegen glaube ich auch, dass er zuerst nicht spielen wird. Wenn man ihn in der zweiten Runde gedraftet hätte und meinen jetzigen Spieler in der ersten, glaube ich auch, dass dieser Shitstorm nicht ganz so groß gewesen wäre, weil
ja, klar.
Es zwar auch nicht, das ist ein Safety, Brian Branch, den ich mir noch rausgesucht habe. Natürlich muss man sagen, Safety ist jetzt auch nicht die Position, wo du an Nummer 18 rausgehst und alle schreien, juhu, wir haben einen Safety. Aber ich habe ja so ein bisschen, ich habe so einen Sweet Spot für Safeties in meinem NFL-Herz. Ich mag die Position irgendwie total gern und deswegen wollte ich auch noch einen mit drin haben jetzt auf unserem Rookie-Radar. Und Brian Branch ist so einer, der ist mir schon aufgefallen in Alabama, weil er halt immer da ist, wo er gebraucht wird. Also der ist extrem intelligent. Es macht irgendwie total Spaß, ihm das Tape anzuschauen, weil er so instinktiv einfach immer das Richtige macht, weil er immer an der richtigen Stelle ist und weil er sich auch total smooth bewegt. Also wie gesagt, er war in der ersten Runde, Ende der ersten Runde projected worden. Er ist relativ klein mit 1,83, trotzdem sehr guter Tackler, spielt größer, als er eigentlich ist. Also man würde nicht denken, dass er nur 1,83 ist. Eventuell wird er in der NFL auch Slot-Cornerback spielen, hat er auch teilweise in Alabama schon gemacht. Aber ich glaube, dass er so als klassischer Safety besser aufgehoben ist. Da das mich so ein bisschen an Minka Fitzpatrick auch erinnert von den Steelers, ist ja auch nicht der schlechteste Vergleich. So, und jetzt, warum ist er dann so weit gefallen in der zweiten, bis in die zweite Runde, wo er ursprünglich mal in der ersten projected worden war? Einerseits natürlich der Positional Value, also Safeties werden halt nicht mehr ganz so hoch gepickt, auch gerade so seit Jamal Adams. Ich glaube, das war so der letzte, der so richtig, richtig hoch ging. Und andererseits hat Brian Branch halt in der Combine ein bisschen versagt, muss man sagen. Das waren schon relativ enttäuschende Werte, unter anderem 4,58 im 40-Yard-Dash. Anderen Ergebnisse waren auch nicht berauschend. Aber ich glaube halt, dass er das durch seine Spielintelligenz wieder wettmachen kann, weil auf Tape sieht es eigentlich schon schnell aus. Es gibt ja immer so einen Unterschied, wie renne ich mit Pads, wie renne ich dann im Spiel, wie schnell kann ich beschleunigen. Das hat nicht immer was mit der 40-Yard-Zeit zu tun. Wie gesagt, auf Tape sieht er schneller aus. Die Lions haben jetzt sehr viel investiert in ihre Defense. Die muss man ja auch sagen, einfach brutal schlecht war letztes Jahr. Und ich glaube, da könnte Brian Branch ein wichtiges Puzzlestück werden. Vielleicht ja sogar der Team mit Jack Campbell zusammen.
Ja, also Jack Campbell, wenn man den jetzt so für die Laufverteidigung als Verbesserung sieht und du das, was du angesprochen hast, diese Upgrades in der Secondary, also in der Passverteidigung, dann haben sie da, also perfekt. Ich bin fast so weit zu sagen, sie haben eigentlich alles perfekt und richtig gemacht. Also sie haben in der Free Agency zugeschlagen, sie haben Kirby Joseph, Tracy Walker Achillessehnenriss. Das heißt, das wäre schon mal so eine Position, wo Branch dann früher spielen könnte, gerade zu Beginn der Saison, wenn Walker halt noch nicht bei 100% ist. Dann haben sie CJ Gardner-Johnson sich geholt, der aber dann nächstes Jahr wieder ein Free Agent sein wird. Das heißt, wird er da so ein bisschen als Nachfolger für diesen Spieler aufgebaut. Gardner Johnson hat ja lange gewartet, bis er irgendwo unterschrieben hat. Auf Cornerback haben sich Emmanuel Mosley, Cam Sutton von den Steelers und Jerry Jacobs, da sind sie eigentlich auch gut besetzt. Und wenn du jetzt so eine Position für Branch findest, entweder als Safety, wie gesagt, wenn Walker noch nicht fit ist, oder Gardner Johnson spielt diesen Safety-Spot und Branch spielt dann in einer Nickel-Defense, spielt also ist sozusagen der dritte Cornerback oder der dritte Safety, dann vielleicht sogar in der Dime-Formation mit 6 Defensive Backs. Also du bist sehr flexibel, glaube ich, und kannst da relativ kreativ sein mit dem Spielermaterial, was du jetzt hast.
Es ist irgendwie fast schon komisch bei den Lions. Letztes Jahr super Offense, schlechte Defense. Ich kann mir irgendwie, ich weiß nicht, vom Gefühl her vorstellen, dass es dieses Jahr fast schon andersrum laufen kann. Weil an der Offense hast du mittlerweile ein paar Fragezeichen, jetzt auch mit der Sperre von Jameson Williams. Da ist eigentlich außer Amon-Ra St. Brown gar nicht mehr so das große Waffenarsenal da. Gut, Jahmyr Gibbs jetzt natürlich noch als Running Back. Bei Sam LaPorta wissen wir es nicht. Ich fand den eigentlich ganz, ganz interessant auf dem College. Aber TJ Hockenson ist ja schon während der Saison gegangen. Jetzt so der zweite Receiver fehlt dir auch ein bisschen. Also da ist, finde ich, fast noch mehr Fragezeichen als in der Defense, die sie, wie du gesagt hast, ja echt top aufgerüstet haben. Also die sollte ja deutlich besser sein als letztes Jahr.
Ich glaube, bei der Offense habe ich eigentlich nie generell eine Sorge, wenn ich weiß, dass Ben Johnson der Offensive Coordinator ist. Also ich glaube, das, was der aus Jared Goff rausgeholt hat, und ich hatte letztens so einen Artikel auch gelesen über die Beziehung zwischen Jared Goff und seinem Offensive Coordinator. Also als der dann übernommen hat, das war ja während der Saison vor 2 Jahren, glaube ich, da hat Goff dann sofort so einen Sprung gemacht und war fast fehlerfrei. Also dieses die Interception Rate ist massiv nach unten gegangen bei ihm. Natürlich ist er und wird es nie sein, der flashy Quarterback, aber also Hendon Hooker haben sie sich jetzt mal geholt. Das kann man machen mit einem Drittrunden-Pick. Mal schauen, wie sich der entwickelt. Vielleicht in 2 Jahren oder so ist er ein Thema. Aber bei Jared Goff habe ich mittlerweile relativ wenig Sorgen. Und da bin ich mir echt ziemlich sicher, dass das schon funktionieren wird. Wie du schon sagst, Jameson Williams, die ersten 6 Spiele, fällt weg. Und gerade was Outside Receiver betrifft, sind sie dünn. Die Andrew Hopkins haben sie immer noch nicht geholt. Ich bin enttäuscht. Aber ich werde es in jeder Folge wieder fordern, bis sie es tun. Aber Defense, wenn die den Sprung macht, und davon muss man ausgehen bei diesem Talent, was sie jetzt mittlerweile im Kader haben, dann watch out, aber das sind wir nicht die Einzigen. Also, dass die Detroit Lions jetzt fast schon Favorit auf den Divisionstitel sind, das hört man oft. Und wir kommen ja, Kutsche, wir kommen ja demnächst zu unseren Division Previews, beginnend mit der nächsten Folge, und da werden wir uns dann die Detroit Lions auch nochmal genauer anschauen.
Diese beiden Folgen waren ja fast schon eine Detroit Lions Preview jetzt mit
eigentlich
mit
schon,
drei
die können
Picks.
Wir dann weglassen bei den Previews.
Kirk Cousins like that nicht. Dass du die Lions
kann ich mir vorstellen.
Von den Vikings siehst.
Ja.
Lass uns noch weiter zurückgehen. Wir waren ja schon im Backfield und wir verbleiben im Backfield, Michi, richtig?
Genau. Jetzt sind wir, glaube ich, bei den Cornerbacks angekommen. Und ich habe ja schon gesagt, mit Jalen Carter, Boomer Bust ist mein zweiter Vorname. Deswegen habe ich mir auch einen Cornerback rausgesucht, auf den das zutrifft. Und das ist Emmanuel Forbes. Der ging an Nummer 16 zu den Washington Commanders. Bisschen überraschend auch. Überraschend vor allem deshalb, weil Christian Gonzalez noch auf dem Board war, der zu dem Zeitpunkt schon überraschend weit gefallen war eigentlich und den eigentlich die meisten Experten so auf ungefähr Augenhöhe mit dem Spieler, kleiner Teaser, Detti, haben, den du noch gleich aufzählen wirst. Gonzalez ist dann einen Pick später an 17 zu den Patriots gegangen und da ist es, ja, den Expertenmeinungen zufolge ist es relativ wahrscheinlich, dass Gonzalez am Ende auch der bessere Cornerback sein wird als Forbes. Das vorhergesagt, aber ich finde halt, und deswegen habe ich ihn mir auch rausgesucht, ich finde diesen Spieler Forbes halt extrem spannend, weil er halt so außergewöhnlich ist. Und warum ist er so außergewöhnlich? Also wir haben über Will McDonald gesprochen, aber Emmanuel Forbes ist wirklich extrem leicht für die NFL. Also der ist tatsächlich genauso groß wie ich, 1,86 Meter, und er wiegt dabei 166 Pounds. Das sind umgerechnet, ja gut, 75 Kilo, muss ich zugeben, er ist leichter als ich. Also ein NFL-Spieler, der noch einen thinneren Frame hat als ich, und das soll wirklich was heißen. Und ich muss schon sagen, ich hätte keinen Bock, einen NFL-Running-Back zu tackeln. Also aktuell gibt's in der kompletten NFL nur 3 Spieler, die noch leichter sind. Detti, weißt du, wer da ganz vorne steht? Es ist ein Spieler, der letztes Jahr sogar im Pro Bowl war.
Nee, ich hätte Tutu Atwell von den
ist
Rams,
einer,
wer mir jetzt auf jeden Fall...
Ist einer von den 3, okay. Genau.
Ja.
An Nummer 1 ist der Returner, der Pro Bowl Returner, Turpin von den Dallas Cowboys. Der wiegt nur 153 Pfund. Der wäre dann ganz vorne, hat übrigens eine ILF-Vergangenheit bei den, ich glaube, Wroclaw Breslau.
Ich glaube, ja. Ich glaube, dass ich das mal sagen darf. Ich glaube, es heißt Wrocław, weil bei diesem L, bei dem Polnischen, wenn da so ein Strich durchgeht, dann ist es, glaube ich, ein W. Es ist auf gar keinen Fall, es ist Rocklaw. Das, ich das mal. Bitte sagt nicht mehr Rocklaw, dann sagt lieber Breslau. Aber ich glaube, es ist
Wrocław. Ich sag Breslau.
Jetzt habe ich schön hineingescheitelt von der Seite, aber ja.
Nein, also auch sonst in dieser Liste, fast nur Wide Receiver, Kicker noch ein, zwei, glaube ich. Aber als Cornerback war gar keiner, bis jetzt Emmanuel Forbes kam, der auf dieser Top 10, Top 15 Liste der leichtesten Spieler war. Und das ist schon absolut außergewöhnlich. Im 21. Jahrhundert gab es noch gar keinen Cornerback, der so leicht war und gedraftet wurde. Und Forbes geht jetzt halt direkt in der ersten Runde. Also das ist schon extrem bemerkenswert und kann natürlich auch ein riesiges Problem werden, wenn du so gegen einen DK Metcalf spielst, gegen einen Mark Andrews spielst und da physisch nicht dagegen halten kannst. Daddy, also du könntest natürlich physisch dagegenhalten, da
natürlich, bin ich mir sicher. Natürlich nicht, Kutsche auch. Aber Kutsche und ich wären ja eher auf der anderen Seite des Balls und dann in der Offense, und zwar für den Slot zuständig. Und da kommt jetzt Forbes ins Spiel. Also ich glaube, seine Stärke ist auf jeden Fall eine andere als bei Christian Gonzalez. Gonzalez ist bei den Patriots gelandet und die Patriots-Defense, wenn sie großartig war, dann hatte sie eigentlich meistens einen ganz klaren Outside-Cornerback, der Man-to-Man-Shutdown den besten Receiver des Gegners ausschaut. Ob das Ty Law war, Darrell Revis, Stephon Gilmore. Ich glaube, das soll Gonzalez werden. Gonzalez ist sehr fluid, also quasi sehr beweglich in der Hüfte, Kutsche, kennst du, hat eine super Beinarbeit, ist deutlich physischer als Forbes. Und wenn man die beiden jetzt vergleichen will und dann sagt, dass Gonzalez vermeintlich der bessere Cornerback sein wird, ich glaube, Gonzalez wird auch definitiv der Cornerback sein von den beiden, der mehr auffällt, weil er halt wirklich so ein Sauce Gardner-Typ, der, also wie gesagt, hauptsächlich outside spielt, gegen den besten Receiver oft genug. Aber was erwarten die Commanders von Forbes?
Ja,
und ich glaube, sie erwarten was völlig anderes als bei Gonzalez.
Aber ich glaube schon, dass Forbes der sein kann, der mehr auffällt. Und das ist halt, und da sind wir halt jetzt beim Boom-Potenzial, weil er ist halt der absolute Ballhawk. Und deswegen wurde er auch so hoch gedraftet. Also in seiner College-Karriere hat er 14 Interceptions gefangen in 35 Spielen. Sehr ordentlich. Und noch krasser von diesen 14 Interceptions, 6-mal ein Pick-6. Das ist halt absurd. Also 6 Pick-6 ist bei 14 Interceptions. Also entweder waren das totale Larry-Würfe vom Quarterback oder ist halt wirklich dieser krasse Ballhawk, der dann auch einfach durchgeht und scored. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er halt vielleicht im Tackling halt große Probleme kriegt, auch gegen physische Receiver-Probleme gibt, aber dass er halt schon auffällt durch diese Highlight-Plays, die er hat. Und das hört man schon auch wieder durch die Beatwriter in Washington. Also im Training soll der wohl auch reihenweise Interceptions sammeln. Also diese Instinkte, die scheinen sich schon auf die NFL zu übertragen. Ob es das Gewicht dann auch tut, mal sehen. Aber ja, dann, Detti, wenn es dann kein Problem wird, dann wissen wir beide auch, dass es noch nicht zu spät ist für die NFL.
Doch. Aber du sagst es, also diese Antizipation, die der hat, plus Speed, also er ist eine 4-3-5 gelaufen auf 40 Yards, das ist halt brutal. Und wenn du mit ihm, wenn er gegen einen Slot-Receiver spielt, als Nickelback, in so einer Defense mit 5 Defensive Backs, war, glaube ich, auch der einzige Posten in dieser Defense, der noch offen war, vor der Saison oder vor dem Draft. Wenn er da erstmal spielt, ich weiß nicht, ob er jemals ein Outside-Cornerback werden kann, aber wenn er in Zone-Coverage spielt, wenn er Off-Man spielt, also sprich 5 bis 7 Yards von seinem Receiver wegsteht, und dann natürlich nicht mit Press-Coverage gegen DK Metcalf. Das wirst du nicht erleben. Das wirst du bei Gonzalez natürlich schon erleben. Also ist für mich so ein klassisches Beispiel, wo jeder zu Beginn erst der Pick kommt, die Commanders nehmen Forbes und danach nehmen die Patriots Gonzalez und jeder sagt, meine Güte, was machen die denn da? Also die Commanders. Und wenn man sich halt dann genauer anschaut, dann sagen wir, okay, die Defense der Commanders hatte letztes Jahr 9 Interceptions und waren auf Platz 28. von allen Teams, haben kaum Turnover forciert, hatten aber trotzdem die 7 wenigsten Punkte pro Spiel zugelassen. Das heißt, die Defense an sich ist gut, was ihnen fehlt, sind diese Big Plays. Und gerade in dieser Division brauchst du die. Und dementsprechend haben sie einen Spieler geholt, der das verspricht.
Genau, und so ein Cornerback wie Forbes, der halt von seinen, ja, wie sagt man, von seinen Ballskills lebt und von seinem Antizipationspotenzial, der profitiert natürlich auch extrem von so einer D-Line, wie sie Washington hat. Also die halt wirklich extrem viel Pressure ausüben können. Die D-Line von Washington ist sehr super, die wird auch nächstes Jahr wieder gut sein. Und wenn da du den Quarterback halt unter Druck setzen kannst und er dann nicht ganz sauber wirft, dann sagt Emmanuel Forbes halt danke, nächster Pick 6. So, und deswegen glaube ich auch, dass er da halt sehr gut reinpasst in diese Defense.
Danke, tschüss, sagt er dann. Ich bin da mal weg. Was noch dazu kommt, also sie haben ja Starter outside, Kendall Fuller, Benjamin Saint-Just. Ich hoffe, den habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Aber Kendall Fuller ist ein guter Cornerback, aber der ist halt nächstes Jahr, 2024, auch Free Agent. Das heißt, selbst wenn er jetzt auf so eine Slot-Only-Rolle da reduziert ist, Forbes im ersten Jahr, wie gesagt, ich habe meine Zweifel bei dem Gewicht, ob der jemals Outside spielen kann, aber zumindest kann er da langsam aufgebaut werden und könnte dann nächstes Jahr Fuller ersetzen. So, also es macht schon mehr Sinn, als man vielleicht im ersten Moment gedacht hat.
Mach doch direkt weiter, Detti. Ich lausche dir. Wir alle hängen an deinen Ohren. An deinen Lippen, Entschuldigung.
Bleiben wir. Wer, glaube ich, auch extrem viel Sinn macht, ist mein Cornerback, Devin Witherspoon, Seattle an Nummer 5 gepickt. Der mit Abstand höchste Pick, den die Seahawks für den Cornerback, also in der Ära Pete Carroll und John Schneider jemals sich ausgesucht hatten. Es gab mal einen Defensive Back, der auch relativ hoch ging mit Earl Thomas. Das ja, aber ein Cornerback so hoch, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ich glaube, der höchste Pick bis dahin war Shaquille Griffin in der dritten Runde. Der jetzt, ist ja bei den Jaguars, hat er jetzt wieder unterschrieben. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt gelandet ist mittlerweile. Aber okay, der hat eine gute NFL-Karriere hingelegt, aber so hoch und so verliebt in einen Cornerback waren sie noch nie. Das hat mich A, sehr überrascht und B, aber auch sehr begeistert, weil ich mir genau das vor dem Draft eigentlich gewünscht hatte. Weil ich glaube, dass diese zweite Outside-Cornerback-Position gegenüber von Tariq Woolen, der ja letztes Jahr ein absoluter Steal im Draft war, in der fünften Runde, dass du auch mit Kobe Bryant in der vierten Runde da den Cornerback hast, der innen spielen kann. Dafür ist er auch vorgesehen. Und jetzt hast du halt potenziell einen zweiten Starter outside. Und das macht schon sehr viel Sinn. Mike Jackson war der Starter letztes Jahr, war besser als gedacht. Aber ich glaube, wenn du so eine Legion of Boom 2.0 aufbauen willst, dann macht der Pick sehr viel Sinn. So, da hätte man natürlich Jalen Carter nehmen können oder Tyree Wilson, aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben sich für einen Cornerback entschieden. Und sie haben halt eine Defense, die seit 2019 nie besser als Platz 22 in der NFL war, was Total Yards betrifft, die sie zugelassen haben. Also du musstest Defense gehen, aus meiner Sicht, das haben sie auch gemacht. Was die große Stärke von Witherspoon ist, Cornerback aus Illinois, hat einen brutalen Instinkt, hat eine sehr gute Antizipation, das Gleiche, was wir bei Forbes eben auch sagen können, ist, obwohl er relativ leicht ist, auch hier wieder mit nur 82 Kilo und 1,80 Meter groß, ist wahnsinnig aggressiv und ist eine Tackling-Maschine. Das heißt, er kann auch, ob trotz seiner Maße, gegen den Lauf wertvoll sein. Und auch hier hat mich das wieder an ein Spiel erinnert. Earl Thomas war zwar eben Safety, natürlich, aber war halt auch ein Spieler, der relativ schmalbrüstig dahergekommen ist für einen Safety. Und der war halt auch wie so eine Kanone aus dem Backfield immer ins Bild reingeschossen kam. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass Pete Carroll Witherspoon jetzt eben auch sieht. Hat eine 4-4-3 ist er gelaufen. Da ist Forbes nochmal deutlich schneller. Aber wie gesagt, eine Antizipation und diesen Instinkt, das kannst du halt nicht lernen. Und das hat er. Deswegen sind er an 5 gegangen. Und auch hier war Christian Gonzalez natürlich ein Thema für die Top 10. Und es gab halt vor dem Draft die Diskussion, wer besser ist. Also ich glaube, im besten Fall könnte Witherspoon so ein Spieler wie Darius Slay sein. Also der jetzt, was die Athletik betrifft, da nicht komplett heraussticht im Vergleich zu anderen. Aber der halt eben vom Instinkt so gut ist und meines Erachtens da auch super reinpasst in diese Secondary. Also du hättest dann Woolen auf der einen Seite, Witherspoon auf der anderen, in der Mitte Kobe Bryant, übrigens Kobe Bryant mit C geschrieben, immer wieder. Und hinten dran hast du halt mit Quandre Diggs und Julian Love, der als Free Agent aus New York gekommen ist, ein gutes Safety-Duo. Und falls Jamal Adams dann doch wieder annähernd bei 100% sein könnte, dann ist es schon sehr viel Talent, glaube ich, da hinten drin. Und deswegen fand ich persönlich den Pick super. Hat dich der Pick überrascht, Michael, an 5?
Ja, wie gesagt, also Jalen Carter hätte ich irgendwie noch passender gefunden. Aber Ich finde auch, dass Witherspoon eine gute Ergänzung sein könnte, genauso wie du gesagt hast. Ich glaube, dass er sehr gut reinpasst, auch als so dieser Counterpart zu Tariq Woolen. Also ich meine, du hast halt auch mal gegnerische Offenses, wo du halt einen extrem physischen Receiver, Mike Evans etc. hast und halt einen eher wendigen kleinen Receiver. Da kannst du dich gut aufteilen. Und ich finde halt auch, also Tariq Woolen ist ja natürlich der absolute physische Freak. Was er noch nicht so hat, ist so diese Technik, diese Smoothness und dieses Spielverständnis teilweise auch noch, was ihm noch fehlt. Und da ist Witherspoon halt top ausgebildet. Da ist, kann vielleicht auch mal, obwohl Woolen vorher gepickt wurde, ein Jahr vorher gegangen ist im Draft, kann vielleicht auch mal noch so einen Lerneffekt einsetzen vom jüngeren Spieler, der halt einfach ja, wirklich einfach schon sehr weit ist, sehr reif, Witherspoon. Dafür halt ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger, also eher so der klassische Cornerback. Also Woolen ist ja beim Münchenspiel in den Katakomben an mir vorbeigelaufen. Da steht ja ein DK Metcalf, wir haben wirklich gar nichts nach. Das ist ja unglaublich, wie der aussieht. Da könnte ja auch Tight End sein. Und wie gesagt, Witherspoon, man hört, der ist sehr intelligent, der lernt schnell dazu. Ich denke auch, dass er ein guter Lehrer sein kann für Woolen vielleicht. Er war schon ein bisschen verletzt, hatte, glaube ich, schon seine erste Hamstring-Verletzung, Witherspoon, muss man dazu sagen. Was ich jetzt noch ganz interessant fand und was mich auch ein bisschen überrascht hat, Detti, du hast Kobe Bryant angesprochen. Pete Carroll hat jetzt Witherspoon im Training auch schon inside probiert, also als Nickel-Cornerback im Slot. Also die Qualitäten dazu hat er ja, weil er ist ja auch so klein und agil eher. Aber Detti, wenn du einen Cornerback an Nummer 5 in Draft nimmst, was für einen Cornerback schon sehr hoch ist, und du den zum höchsten Draft-Pick in der Ära machst, die du angesprochen hast, dann finde ich, ist es eigentlich zu wertvoll, als ihn nur im Slot spielen zu lassen, oder?
Ja, aber das, wir reden von der Rookie-Saison und wir reden jetzt von der Tatsache, dass Kobe Bryant halt ein bisschen verletzt ist oder war in den OTAs. Und dann haben sie ja gedacht, gut, dann probieren wir. Du musst halt so flexibel sein, dass du dann, wenn Mike Jackson so, so ein sensationelles Training Nein, Coaches. Wenn Mike Jackson ein Sensations-Training-Camp spielt und dann du dann vielleicht sagst, okay, ich habe jetzt drei Spieler für drei Positionen oder vier Spieler für drei Positionen und drei davon haben die meisten Snaps. Wie gesagt, es gibt ja in der heutigen NFL oft genug das Ding, dass du fünf Defensive Backs auf dem Platz hast. Und wie gesagt, Julian Love eben auch jemand ist, der so ein Hybridspieler im Slot so ein Nickelback auch spielen kann, so, oder ein Safety, der mehr in der Box spielt oder mehr gegen den Tight End spielt. Also du brauchst rein quantitativ brauchst du einfach genügend Spieler, um das aufzufangen und da flexibel genug zu sein und kreativ zu sein, und dann muss so ein Spieler auch eine andere Position spielen können. Und dann hast du vielleicht Woolen auf der einen Seite, Jackson auf der anderen, und in der Mitte als Rookie fängt Witherspoon eben an. Der Vorteil für diese Position innen als Cornerback oder als Defensive Back, nehmen wir es mal so, ist natürlich, dass du weniger oft, wenn du den einen Schritt zu früh machst oder in die falsche Richtung machst oder da auf den Hüftwackler von Cooper Kupp reinfällst. Natürlich kann das auch eine Slant-Route sein, die dann einfach einen Touchdown bedeutet über 60 Yards, wenn du da hinten nicht genug Absicherung hast. Aber die Gefahr, dass du halt geguckt wirst sozusagen, die ist natürlich outside nochmal deutlich höher, gerade für den Rookie. Also ich glaube, diese Rolle innen ist für manche Spieler vielleicht sogar ganz dankbar. Aber schauen wir mal. Ich glaube, eingeplant ist auf jeden Fall auf außen. Lassen wir uns überraschen. Die Saison ist noch jung, Michi. Was mich eher stört oder wundert, ist, warum man für Jonas Hofmann mit 30 Jahren 10 Millionen Euro Ablöse zahlt. Das sind so Fragen, die ich mir stelle.
Und nicht, ob der Witherspoon ist. Aber Detti, du bist doch jetzt nicht mehr im Jahr 2008. Also 10 Millionen für einen deutschen Nationalspieler finde ich absolut in Ordnung.
Mich wundert vielmehr, dass man einen tunesischen Nationalspieler ablösefrei aus Kölner Sicht nach Frankfurt abgibt. Das finde ich viel verheerender, ehrlich gesagt.
Reisende kann man nicht aufhalten, Kutsche. Das hatte Gladbach jetzt halt auch gemerkt. Das ist eben nur derjenige, der ihn dann nimmt, da ist schon ein Unterschied, ob ich 0 Euro ausgib oder 10. Aber gut, wenn du so ein Werk hinter dir hast, dann ist es ja alles Peanuts. Ist ja klar, musst du ja nicht gesund wirtschaften, sondern haust einfach die Kohle.
Ich finde, jetzt wird's mal tierisch. Wir gehen jetzt wieder weg vom Fußball, jetzt wird's tierisch. Jetzt kommen die allseits beliebten Dark Horses. Michi, wer ist dein Dark Horse? Auf wem nimmst du Platz? Wen sattelst du?
Ja, ich bin eher beim Ponyreiten, nein. Nachdem wir jetzt ja schon drei Lions-Spieler hatten und zwei Seahawks-Spieler, ja, muss ich natürlich jetzt noch in der Rookie-Radar-Folge einen Spieler wenigstens von meinen Green Bay Packers unterbringen. Und ich habe schon gesagt, ich habe einen Sweet Spot für Safety. Ich wollte noch mal einen Safety haben. Und deswegen bin ich gelandet bei Anthony Johnson Jr. von Iowa State. Den haben die Packers in der 7. Runde gedraftet, also extrem spät. Man muss man natürlich auch ehrlich sagen, da weiß man nicht mal, ob der überhaupt zu Saisonbeginn noch im Kader steht bei 7. Runden-Picks. Also, aber es war ein bisschen, es war, glaube ich, ein ganz guter Value-Pick, weil er ging überraschend spät. Also den Namen hatte man im Pre-Draft-Process schon immer mal wieder gehört, so unter den 6, 7, 8 besten Safety. Der war eigentlich 2, 3 Runden früher projected gewesen, ist dann sehr weit gefallen. Vielleicht auch, weil er am College halt nur eine Saison Safety gespielt hat. Davor war er Cornerback. Und ich finde ihn halt deswegen interessant, weil er halt eine echte Chance hat, bei den Packers früher oder später auch zu starten. Weil auf Safety sind die Packers extrem dünn besetzt. Adrian Amos ist jetzt quasi von den Green Bay Packers zu den New York Packers gegangen auch. Also auch der ist jetzt bei Aaron Rodgers, der Nächste, der bei den Jets unterschrieben hat. Ich glaube nur für 4 Millionen im Jahr, wo ich mich dann total gewundert habe, warum haben die Packers ihn nicht gehalten, weil Adrian Amos, auch wenn er nicht mehr in seiner Prime war, war immer noch ein wichtiger Bestandteil, auch ein Leader in dem Locker-Room. Und jetzt haben sie halt nur noch Darnell Savage. Der war zwar mal ein Erstrunden-Pick, hat auch gut angefangen seine NFL-Karriere, hat auch alle Anlagen, aber hat auch immer wieder große Probleme, war letzte Saison sehr wackelig. Ja, und jetzt haben sie noch Jonathan Owens geholt von Houston Texans. Der ist aber eher dafür bekannt, dass er der Ehemann ist von Simone Biles, der Turnerin. Und eher weniger dafür, ein sehr guter NFL-Spieler zu sein. Also ich finde es irgendwie interessant, warum nicht den Rookie reinwerfen. Ich finde es gar nicht so abwegig, dass auch im Sinne von Verletzungen etc., dass Anthony Johnson früher oder später noch in dieser Saison vielleicht startet.
Ja, ich drücke die Daumen. Ja, das können natürlich. Ja, ich habe auch natürlich dann über den Spieler mich informiert und so. Und der könnte natürlich auch in der Dime, im genau. Dime-Package, also wenn es dann 6 Defensive Backs da, kriegt er dann seine Snaps auf jeden Fall. Und das ist halt einer der seltenen Spielertypen, die so spät gedraftet wurden und dann aber doch eine realistische Chance auf Snaps haben. Und genau darum geht's ja bei den dunklen
ja,
Pferden.
Ja, aber Daddy, ich habe gesehen, du hast ein dunkles Pferd genommen, was gar nicht so spät gedraftet wurde. Und da muss ich mich schon fragen, ja, Kutsche, ob das noch so in unsere Regularien reinfällt.
Du fühlst dich ungerecht behandelt?
Ich habe eine.
Na, es ist vielleicht auch nur ein bisschen die Retourkutsche für die für die Werk- und Hofmann-Stichelei
gerade. Ich kann aber, ich bin aber flexibel. Für mich muss das Dark Horse auf jeden Fall einen pazifischen oder sogar polynesischen Namen haben. Das ist für mich jetzt eigentlich das Wichtigste. Und ich habe einen Spieler, das stimmt, du hast recht, der wurde ja Nummer 54 gepickt. Wir können das aber auch noch mal ändern. Ich habe noch einen Backup, der deutlich später gedraftet
ist okay.
wurde.
Ich lasse es also heute mal durchgehen.
Ich will jetzt nur den anderen muss ich aber erwähnen, weil der Name ist noch spektakulärer. Also ich gehe jetzt erstmal mit Tuli Tuipulotu von den Los Angeles Chargers. Der natürlich, klar, der ist jetzt hinter Joey Bosa und Khalil Mack. Edge-Spieler, hat bei USC gespielt, ist auch kein unbekannter Name. Also für Dark Horse ist er eigentlich schon viel zu bekannt. Hatte die meisten Sacks im College-Football letztes Jahr mit 13,5. War der Pac-12 Defensive Player des Jahres 2022 und ein All-American-Spieler 2022. Sein Cousin ist Talanoa Hufanga von den San Francisco 49ers, der da auch schon eine gewisse Rolle in der NFL sich erarbeitet hat und kein unbekannter Name mehr ist. Ich glaube halt, dass Tuipulotu spätestens nächstes Jahr und vielleicht auch dieses Jahr, weil ich weiß nicht mehr, wie viel Khalil Mack noch im Tank hat und ich weiß nicht, ob Joey Bosa endlich mal wieder eine Saison verletzungsfrei bleibt. Ich glaube, den werden wir öfter sehen, als wir uns im Moment vorstellen können. Und ich glaube, der könnte spätestens 2024 ein ziemlich ziemlich bekannter Name sein in der NFL.
Aber Daddy, ich musste mit
ist er ein Dark Horse?
Ich musste auch schockiert feststellen, dass der weder auf Samoa noch auf Hawaii geboren ist, sondern in Kalifornien. Das hat mich dann doch ein bisschen ratlos zurückgelassen.
Ja, ich weiß. Aber es geht um die Roots und die Roots sind definitiv in Samoa, Fidschi, Tonga irgendwo zu finden, Hawaii. Ich werde das weiter recherchieren. Ich gehe aber und den werde ich, glaube ich, auch auf die Karte packen, die der Kicker wieder freundlicherweise zur Verfügung stellen wird für die sozialen Medien. Ich gehe mit Henry, Moses, Ito, Iese, To'o, To'o.
Die ein Inside-Linebacker
von den Houston Texans. Also, Henry To'o To'o mit 2 Apostrophen im Nachnamen. Runde 567 wurde er gepickt, ist ein Inside-Linebacker. Bei den Houston Texans mit einem neuen Headcoach, DeMeco Ryans, der weiß, wie Defense funktioniert. Auch er hat bei Alabama gespielt. Hatte in 28 Spielen über 200 Tackles, 16 Tackles for Loss, 6,5 Sacks. So. Also wirklich ein klassischer Thumper in der Mitte. Hat jetzt im Moment noch, wenn man sich die Depth Chart anschaut, Denzel Perryman vor sich und Christian Kirksey. Bei Christian Kirksey, den kennst du, glaube ich, aus Green Bay noch. Da weiß ich auch nicht, wie viel der noch auf den Fähigen hat. Und der ist ja auch gern mal verletzt. Denzel Perryman war auch oft verletzt in seiner Karriere. Also auch da glaube ich, dass man relativ bald schon Snaps sehen könnte. Und ich kann mir durchaus vorstellen, weil Perryman ist zum Beispiel auch 2024 dann Free Agent, dass wir Henry To'o relativ oft auf den Platz sehen werden. Und wenn wir ihn sehen,
oder?
Dann wird euch, ich brauche dieses Trikot. Also To'o. Vier O's, zwei Apostrophe, zwei T's.
Das keine also, Beflockungsmaschine bester Name kriegt das hin, glaube ich. Die muss erst mal erfunden werden.
Aber er hat bei Hallo, er hat bei Alabama gespielt. War Starter, also ich meine, ist ja nicht so, dass der kein Pedigree hat.
Wie man es so akzeptiert als Dark Horse.
Ja, das war mein dunkles, das war meine Pferde. Okay, alles klar, dann nehmen wir den.
Das waren wirklich tierische Tipps, muss man sagen. TT, tierische Tipps.
Aha.
Gut.
Teelastig.
Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle, vorbildlich wie wir sind. Wir haben uns ja immer so vorgenommen, eine Stunde euch mit News oder unseren Meinungen euch zu behelligen. Diese Folge, Rookie Radar Teil 2. Und Detti hat es angedeutet, ab übernächster Woche, 20.07. gibt es die neue Ausgabe von Icing the Kicker. Dort starten wir dann mit den Division Previews. Wo geht's hin, Detti? In den hohen Norden?
Ja, ich wusste, dass du's. Moment, erzähl mal irgendwas.
Na, ich habe das hier sonst geöffnet. Warte, ich kann es dir sagen.
Hast du eh schon?
Es geht in den hohen Norden tatsächlich. NFC und AFC North. Und ich sehe hier gerade, Michi ist auch am Start. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon wieder darauf einstellen, dass er seine Packers in den Himmel loben wird und dass die Packers logischerweise wahrscheinlich ihre Division gewinnen werden. Richtig, Michi? Oder bist du da?
Ja, nachdem wir jetzt ja zwei Detroit Lions Sonderfolgen hatten, muss es so sein.
Ja, gut. Kirk Cousins wird wieder ganz genau zuhören, das kann ich euch jetzt schon sagen.
Mhm. Und Justin Fields gibt's ja auch noch.
Der Justin auch Fields zu. Gibt's auch
von
noch.
Von dem verspreche ich mir, ich setze die Chicago Bears Kappe auf beim nächsten Mal.
Ja, ich bin also, doch nicht dabei in zwei Wochen.
Nicht? Ach doch, du bist jetzt hier verhaftet. Also falls ihr auch einen Kalender geöffnet habt, 20.07. gibt's die Division Preview NFC, AFC North. Am 3.8. geht's NFC, AFC South. Dann gibt es am 17.8. NFC AFC East und am 31.8. NFC AFC West. Und ab dem 31.8. gibt es Icing the Kicker, euren Lieblingspodcast, auch wieder wöchentlich. Könnt ihr euch schon in euren Kalender eintragen. Immer Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Jordan Love, MVP, Michi?
Das
dauert mir zu lange. Okay. Das hat mir jetzt viel zu lange gedauert. Daddy, kommt der zukünftige MVP deiner Meinung nach aus der NFC North?
Nein, aber aus der AFC North vielleicht. Wenn wir schon bei den Katzen sind.
Was für ein Spoiler.
Oder vielleicht doch ein Rabe, man weiß es nicht.
Gut, dann schließen wir das an dieser Stelle, würde ich sagen. Vielen Dank euch beiden.
Danke dir, Kutsche.
Danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Nee, so stopp, nicht auf Stopp drücken jetzt, ihr Zuhörer. Wenn ihr Feedback uns da lassen wollt, dann freuen wir uns natürlich darüber. Wenn ihr Lob aussprechen wollt, erst recht, wenn ihr Kritik aussprechen wollt, aber sind wir auch dafür empfänglich. Wenn ihr Fragen habt rund um spezielle Divisions oder rund um spezielle Teams oder rund um spezielle Spieler, dann schickt uns das gern entweder an info@kicker.de oder an redaktion@footballerei.de oder schreibt uns direkt über die sozialen Medien an. Auch ihr seid herzlich eingeladen, an diesem Podcast teilzunehmen. So, das war's. Tschüss, bleibt gesund.